Ansichten. Zu Gast bei Radio Vorarlberg.
In den Ansichten begrüßt sie Johannes Schmiedle. Mein Gast ist Frau Dr. Renate Huber. Sie ist Coach, Trainerin im Bereich der Identitäts- und Biografieforschung, eine erfahrene Trainerin zwischen verschiedenen Kulturen. Frau Dr. Huber ist Wissenschaftlerin und selbstständige Unternehmerin mit Sitz in Dornbirn. Sie hat Geschichte und Französisch studiert. Frau Dr. Huber, ich heiße Sie herzlich willkommen und freue mich über Ihren Besuch in den Ansichten.
Vielen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank.
Frau Dr. Huber, die Bezeichnung Coach kennen wir aus dem Sport. Wenn jemand gecoacht wird, trainiert wird. In diesem Kontext stellt sich die Frage, wen coachen, wen trainieren Sie?
Ich bin nicht der Sportcoach, da verwende ich immer die andere Position. Da gehe ich immer in die andere Position. Meine Coaches sind Menschen, die entweder Entscheidungen in ihrem Leben zu treffen haben, Veränderungsprozesse vor sich haben oder mittendrin sind und ja, im Speziellen manchmal auch Coaches, die wissenschaftliche Arbeit schreiben und die da die Unterstützung suchen, um bei dieser wissenschaftlichen Arbeit begleitet zu werden.
Wer ist Ihre Kundschaft?
Sehr vielfältig. Also im Coaching-Bereich Studenten und Studentinnen, aber auch Einzelpersonen mit persönlichen Anliegen, mit beruflichen Anliegen. Und im Trainingsbereich sind die Zielgruppen sehr breit gestreut, also wirklich Bildungsbereich, Sozialbereich. Ich unterrichte als Unilektorin, bin also auch immer wieder im wissenschaftlichen Bereich und teilweise auch in der Wirtschaft tätig, also sehr breit gestreut. Dieses Thema ist ja eine Querschnittsmaterie, das man quasi überall braucht.
Ist der Coach ein Therapeut, ein die Seele-Versteher?
Therapeut ist ganz sicher zu hoch gegriffen. Da gibt es ganz klar auch diese Unterscheidung, dass man da eine therapeutische Ausbildung braucht. Das habe ich nicht.
Man hat ja so das Gefühl, auf der Bühne der Berater und Coaches gibt es unglaublich viele Anbieterinnen und Anbieter. Das heißt, die Konkurrenz ist groß und vielgestaltig. Wie kann man sich auf diesem Feld behaupten?
Da haben Sie ganz sicher recht, da gibt es sehr viele verschiedene Anbieter und Anbieterinnen. Ich denke mir, durch mein Profil bin ich doch relativ unverwechselbar. Also mit dieser fundierten wissenschaftlichen, mit diesem fundierten wissenschaftlichen Hintergrund, der Theorie im Hintergrund, also der langjährigen praktischen Erfahrung, bin ich so an der Schnittstelle, wo relativ wenige unterwegs sind. Und wirklich mit diesem Hintergrund oder Identitäts- und Biografieforschung verknüpft mit der systemischen Strukturaufstellung, habe ich wahrscheinlich eine Nische, wo sonst relativ wenige unterwegs sind.
Frau Dr. Huber, Sie sind selbstständige Unternehmerin, ein Ein-Personen-Unternehmen. Mhm. Kürzlich musste der Wirtschaftskammer-Vizepräsident Fritz Ammann zurücktreten, weil er die EPUs, die Ein-Personen-Unternehmen, als Tagelöhner bezeichnete, weil sie nur sich selbst anbieten können. Fühlten Sie sich auch verletzt?
Nein, nicht wirklich. Ich denke mir, wenn jemand so eine Aussage trifft, dann kennt er die Realität der EPUs in keinster Weise. Es ist einfach eine vollkommen neue Struktur, wie sich Unternehmen auch gestaltet. Hat sehr viel damit zu tun, wie sich einfach auch die Welt gestaltet. Es gibt nicht mehr diese fixen Strukturen. Und EPUs, also ich kenne selten eine Gruppe, die sich so sehr vernetzt wie die EPUs. Also wie stark da einfach die Vernetzung zwischen den verschiedenen Personen ist. Also in der Schule habe ich wahrscheinlich weniger Team mitbekommen, wie ich jetzt als freie Unternehmerin habe.
Aber Sie sind die Chefin und für alles zuständig?
Ich bin für die Buchhaltung zuständig, ich bin für die EDV zuständig, ich bin für den Inhalt zuständig, ich bin ja für die Seminare für alles zuständig. Aber immer auch in Zusammenarbeit, immer wieder Projekte mit anderen gemeinsam. Ansonsten wäre es eine sehr einsame Geschichte. Und wenn man sich immer selbst erfinden muss oder immer das Rad wieder neu erfinden muss, ja, dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr.
Aber in dem Sinne, Sie fühlten sich nicht als Verlegenheitslösung?
Nein. Nein, das war eine sehr bewusste Entscheidung, in die Selbstständigkeit zu gehen. Hat natürlich damit zu tun, dass dieser Arbeitsmarkt, diese Strukturen im Angestelltenverhältnis für die Themen, die ich weiterbringen möchte, gar nicht bietet. Also natürlich ist da ein bestimmter Zwang dahinter, aber es ist freiwillig gewählt.
Und was ist das Schöne am Unternehmerdasein? Die Eigenständigkeit?
Ja, schon, dass man selbst bestimmen kann. Also, dass man die Freiheit hat, Dinge auszuprobieren, die man für wichtig hält, dass man dranbleiben kann, dass man weniger den systemischen Zwängen folgen muss. Ja, und einfach wirklich versuchen kann, das umzusetzen, was einem selbst wichtig ist.
Und immer dann arbeiten, wenn man Lust drauf hat.
Ja, da gibt es genauso Strukturen, da bürgern sich genauso Routinen ein. Aber trotzdem kann man selbst entscheiden, wann man das tut. Hat natürlich auch den Nachteil, dass man immer diese Verantwortung mit sich herumträgt.
Vielleicht müssen wir so ein bisschen einen Blick auf Ihre Herkunft werfen, auf die Grundlage, auf der das Ganze aufbaut. Sie sind in Schwarzach aufgewachsen.
Mhm. Ich bin das dritte von vier Kindern, also klassische Vorarlberger Familie, relativ behütet aufgewachsen. Und wahrscheinlich hat es mich dann irgendwann in die große, weite Welt hinausgezogen.
Sie haben an der HLW Rankweil, also der höheren Lernstab für wirtschaftliche Berufe, maturiert. Mhm. Stimmt es, dass man eine gute Grundlage mitbekommt fürs Leben?
Es gibt Dinge, die man in anderen Schulen vielleicht besser kriegt, aber es gibt auch...
Wie zum Beispiel?
Also ich denke mal, diese klassische Allgemeinbildung kommt in der HLW wahrscheinlich schon eher kürzer wie im Gymnasium. Allerdings kriegt man halt so ganz praktische, umsetzungsorientierte Dinge mit. Also wie organisiert man sich Dinge? Was sind die Abläufe? Man muss ein Praktikum machen. Ich bin das erste Mal von zu Hause weggekommen, im Alter von 16 Jahren, habe mich selber behaupten müssen. Im Gastgewerbe, das jetzt nicht unbedingt der Bereich ist, wo es so sehr soft zugeht, sondern ja, wo man wirklich einfach das erste Mal im Leben Flagge zeigen muss.
Und, wo sind Sie da hingekommen?
Ich war mit einer Freundin in St. Gilgen am Wolfgangsee. Wir haben beschlossen, dass wir unbedingt an einen Badesee wollten. Und nachdem die Strukturen damals noch eher schwieriger waren, Hotels zu suchen, wir haben in Telefonbüchern gesucht. Da gab es noch kein Internet oder solche Dinge. Ja, da war wahrscheinlich das Hotel noch nicht ganz so im Fokus. Und möglicherweise haben wir nicht das Top-Hotel erwischt. Aber dafür fürs Leben sehr viel gelernt.
Und zum Baden seid ihr ja gar nicht gekommen?
Oh, schon. Zwischendurch.
Nach der Matura, Frau Dr. Huber, an der HLW Rankweil waren Sie als Au-pair in Frankreich dann, mhm. In Bordeaux. Mhm. War das für Sie eine wichtige Erfahrung?
Ja, auch wiederum. Es war wiederum eine sehr andere Welt. Ich war in einer Großfamilie mit 8 Kindern. Also ich habe auf die letzten 3 aufgepasst. Und ich habe in dieser Hektik, mich in einem fremden Land mit fremder Sprache zurechtzufinden, wahrscheinlich 1 bis 2 Wochen gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass die Kinder ihre Eltern mit sie anreden. Und das war für mich etwas sehr was Außergewöhnliches. Also vor allem auch, wenn man diese Familie beobachtet hat, also sehr... Ja, sehr, sehr beziehungsorientiert, sehr, sie haben sich umarmt, sie haben sich geküsst und trotzdem haben sie ihre Eltern mit sie angesprochen. Und das war so ein relativer Kulturschock wahrscheinlich für mich. Aber eine wunderbare Erfahrung, einfach auch in einer anderen Sprache zurechtzukommen, ganz andere Familienstruktur von innen kennenzulernen. Ja, die Sprache zu lernen, mehr vom Land kennenzulernen und alle möglichen Leute kennenzulernen, die auch in diesem Bordeaux gelandet sind. Meistens kommt man ja dann auch sehr stark mit den anderen Ausländern und Ausländerinnen zusammen, die halt auch irgendwo einen Französischkurs machen. Ja, und einfach auch, dass es andere Denkmöglichkeiten gibt, wie Familie funktioniert, dass der Tagesablauf anders funktioniert. Oder ich kann mich erinnern, ich bin in einem Supermarkt gelandet und wollte irgendwas Süßes kaufen und habe dann irgendwann gemerkt, dass das ein Laden ist, wo es nur Tiefkühlprodukte gibt. Das hat es zu der Zeit in Österreich, also ich habe es zumindest damals noch nicht gekannt. Also so einfach neue Perspektiven. Ja, es kriegt auch das, was man zurückgelassen hat, was eine andere Bedeutung. Man schätzt den auch wieder sehr, wenn man zurückkommt, was man da hat. Es gibt so dieses, also es gibt eine Geschichte, als ich Weihnachten zurückgekommen bin, war ich mit dem Nachtzug von Paris zurück nach Feuerberg unterwegs, bin dann irgendwann wach geworden und habe draußen vor dem Fenster gesehen, See, Berge, Schnee und habe mich nach 3 Monaten in der flachen Ebene, Bordeaux gibt es ja weit und breit keine große Erhebung, habe mich sehr zu Hause gefühlt und habe dann irgendwann festgestellt, dass ich noch mitten in der Schweiz unterwegs war und nicht in Österreich quasi wieder zurück war. Aber alleine vertraute Landschaften zu sehen, ja, löst denn durchaus so ein Heimatgefühl aus.
Und Sie kehren aus Frankreich zurück und werden Sachbearbeiterin bei einer Bank. Mhm. War das nicht ein harter Schnitt nach dem Au-pair-Dasein?
Nein, habe ich nicht so in Erinnerung. Ich glaube, da war einfach die Welt da noch offen für ganz viele verschiedene Dinge. Ich bin in einem Jahrgang groß geworden, wo in der HLW es noch nicht üblich war, studieren zu gehen. Also wo das ganz normal war, dass man sich einmal einen Job sucht und einmal zu arbeiten beginnt. Ja, und prinzipiell sind mir Zahlen nicht wirklich so ein großes Gräuel. Also Mathematik war eigentlich auch immer ein Fach, ja, das mir zwar nicht wahnsinnig wichtig war, aber das mir leicht gefallen ist. Ja, von dem her, es war eine Herausforderung, was Neues zu machen, auch Selbstverantwortung zu übernehmen, was man in der Schule ja sehr viel weniger kriegt. Ja, und dann irgendwann war klar, es war noch nicht das, was es denn schlussendlich werden sollte.
Die Trainerin, Seminarleiterin, Unternehmerin Dr. Renate Huber ist heute zu Gast in den Ansichten. Frau Dr. Huber, nach einem Leben als Au-pair und als Sachbearbeiterin auf einer Dornbirner Bank entscheiden Sie sich für ein Studium der Geschichte und natürlich Französisch nach Ihren Bordeaux-Erfahrungen. Französisch leuchtet mir, wie gesagt, ein. Aber wieso Geschichte?
Wobei, eigentlich war es genau umgekehrt. Geschichte war für mich sehr viel eindeutiger wie Französisch. Also Geschichte, das, keine Ahnung, wo das wirklich grundgelegt wurde. Dieses Interesse gab es immer schon. Möglicherweise hat es mit Bildbänden zu tun, die ich in der Hauptschule als Klassenbeste bekommen habe. Oder es gibt ja auch diese Theorie, dass irgendjemand in der Familie für die Geschichte zuständig ist. Genau definieren, warum das ist, kann ich nicht, aber es war auf jeden Fall immer Grundinteresse da. Und Französisch, wahrscheinlich habe ich damals noch nicht so wirklich eine konkrete Vorstellung darüber gehabt, was man als Historikerin machen kann. Und mein Zugang war, okay, eine Sprache ist noch irgendwas Konkretes und die Sprache gefällt mir. Ja, also Geschichte war das eindeutiger wie Französisch.
Und Sie beginnen ein Lehramtsstudium und werden letztendlich auch Lehrerin für Französisch?
Ja, ich habe nicht als Lehramtsstudentin begonnen. Ich habe erst nach dem ersten Abschnitt ins Lehramt gewechselt.
Aber am Ende stand die Lehrerin?
Genau. Wobei, naja, am Ende stand auch die Wissenschaftlerin. Also die Wissenschaft war nicht in meinem Lebensplan vorgesehen. Die hat sich mehr durch Zufall in mein Leben verirrt, aber dafür sehr nachhaltig bei mir angekommen. Ja, ich habe eine Diplomarbeit geschrieben zum Alltagsleben von Frauen in Feuerberg während der französischen Besatzungszeit. Ich hatte das Glück, zwei Betreuer und Betreuerinnen zu haben. Und die Zweitbetreuerin, die Frau Professor Ingrid Bauer, hat mich in ein Forschungsprojekt geholt, wo es darum ging, also es ist ein Forschungsprojekt unter dem größeren Schwerpunkt Fremdenfeindlichkeit vom Wissenschaftsministerium finanziert, wo es darum gegangen ist, unsere Projektgruppe, lauter Historiker und Historikerinnen von der Uni Salzburg beziehungsweise vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Gesellschafts- und Kulturgeschichte, dass wir festmachen, was so das eigene und das Fremde in verschiedenen österreichischen Regionen auch und zu verschiedenen Zeiten war. Ja, und damit bin ich in der Wissenschaft gelandet und hat sich dann noch weitergeführt, dass eben ein Leiter dieses Forschungsprojekts als Gastprofessor am European University Institute in Florenz war und zurückgekommen ist und von diesem Institut in den höchsten Tönen geschwärmt hat. Ja, und dann hat wahrscheinlich so im Sicker-Prozess ist bei mir angekommen, dass das eigentlich die geniale Institution für mich wäre, gerade mit meinem Forschungsschwerpunkt, also diese vielfältigen Identitäten nach dem Zweiten Weltkrieg in Vorarlberg, diese europäischen Identitäten nach dem Zweiten Weltkrieg war auch an diesem Institut ein Schwerpunktthema. Also ich war sehr gut dort aufgehoben. Ja, und damit hat sich meine wissenschaftliche Karriere verlängert. Also die Wissenschaft war nicht geplant in meinem Leben, aber die Lebenschancen haben irgendwie die Abzweigungen anders ausgerechnet. Und ich bin sehr, sehr froh um diese Erfahrung. Also diese Wissenschaft wäre inzwischen nicht mehr wegzudenken.
Ich muss nochmal zurückkehren zur Lehrerin.
Aha, die gibt es auch.
Die gibt es natürlich als Universitätslektorin, aber nichtsdestotrotz, Sie sind 6 Jahre lang Lehrerin für Geschichte, Französisch und Ethik. Und Sie haben
7 sogar.
Ja. Oder 7, mhm. Ja. Und Sie haben an verschiedenen Schulen unterrichtet.
Mhm. Also es waren 6 verschiedene Schulen in 3 verschiedenen Bundesländern.
In 7 Jahren.
Genau. Teilweise parallel. Ja, das Unterrichtspraktikum parallel in 2 Salzburger Gymnasien. Dann war ich als Projektleiterin auch an der alternativen Schule in Wien, an der Walz, Wiener Lernzentrum, die sich so sehr darauf spezialisiert haben, die Schüler und Schülerinnen wirklich auch in die Welt hinauszuschicken, sprich in Projekte im Ausland, Sozialprojekte, Umweltprojekte, aber auch in Zusammenarbeit mit Firmen zu schicken. Ja, da war ich für die interkulturelle Kompetenz zuständig, für Biografieprojekt und den Geschichteunterricht.
Ja, hat Ihnen das Unterrichten Freude gemacht?
Oh ja, oh ja, oh ja. Das macht mir nach wie vor Freude. Also vermitteln ist sicher ganz was Wichtiges für mich. Also wahrscheinlich, ich habe vorher von einer Wissenschaftlerin gesprochen, die nicht wegzudenken ist, aber sie ist auch die Vermittlerin, nicht wegzudenken. Und ich habe es über lange Strecken in meinem Leben fast immer parallel geführt. Also gibt so immer diese 2 Herzen in mir. Und ja, wenn man Dinge, die man erforscht hat, nicht weitervermitteln kann, dann erfüllt man irgendwie den Auftrag auch nicht.
Sie unterrichten ja auch Ethik. Wie haben Sie das erlebt?
Habe ich unterrichtet? Ja, spannend. Also hat einen ganz großen Vorteil, dass man sehr wenig an Vorgaben gebunden ist, dass die Schüler und Schülerinnen bestimmte Skills innerhalb in einer bestimmten Zeit erwerben müssen. Also dass man sehr stark an den Bedürfnissen der Schüler und Schülerinnen orientiert unterwegs sein kann und manchmal sehr persönliche Themen ansprechen kann.
Der Ethikunterricht tritt ja manchmal gewissermaßen auch in Konkurrenz zum Religionsunterricht. Haben Sie das auch gespürt?
Natürlich, also es ging darum, die sich von Religion abgemeldet haben, sind im Ethikunterricht. Ich denke mir, da muss es keine Konkurrenzsituation geben. Also ich würde sowieso dafür plädieren, dass Ethik ein Fach ist, das alle Schüler und Schülerinnen irgendwann haben sollten. Wobei, ja.
Wären Sie für die Abschaffung des Religionsunterrichts?
Nein, eigentlich, das macht genauso die Vielfalt aus. Also, nein, eigentlich nicht. Das gehört genauso zur Kulturgeschichte Europas dazu. Es gehört das Christentum dazu, es gehört der Islam dazu, es gehört das Judentum dazu. Natürlich sollen diese Dinge auch vermittelt werden. Welcher Rahmen? Und das ist dann immer die Frage. Da kann man lange drüber diskutieren. Aber dass es prinzipiell abgeschafft gehört, also für prinzipielle Abschaffung werde ich mich nicht einsetzen. Ich glaube, dass das auch mit zur Vielfalt Europas dazugehört. Natürlich immer vorausgesetzt, dass das Religionsunterricht nicht indoktrinierend oder wie auch immer verwendet wird. Also das
werfen ja manche dem Ethikunterricht vor.
Also ich glaube, das hängt sehr an der Person. Also da denke ich mir, das hat wenig mit Ethik oder Religion zu tun. Das schätze ich, dass Ja, dass das eher personenbezogen ist.
Auf alle Fälle, die Jugendlichen sind am Ethikunterricht auch interessiert?
Durchaus. Also,
es gibt ein Bedürfnis?
Durchaus.
Nach Wertevermittlung, nach Fragen?
Durchaus. Und noch
zu Religionen und Weltanschauung?
Ja, aber auch zu Themen wie Liebe und Sexualität, wie Gewalt, also natürlich die Religionen durchaus auch. Und wenn man das Glück hat, ich habe eine Klasse unterrichtet, die war extrem bunt durchgemischt, christlich, protestantisch, griechisch-orthodox, muslimisch, ohne Bekenntnis. Da macht es noch richtig Spaß, diese Dinge zu unterrichten und darüber zu diskutieren. Aber ich glaube, es gibt ein prinzipielles Bedürfnis der Jugendlichen einfach an ganz prinzipiellen Lebensthemen. Und da gehört sehr vieles dazu.
Frau Dr. Huber, Sie schreiben auf Ihrer Homepage, unsere gegenwärtige Welt ist geprägt von der Erweiterung von Interaktionsmöglichkeiten zwischen Menschen verschiedenster Herkunft, Sprache, Religion etc. Was meinen Sie damit im Konkreten?
Ich meine damit diese gesellschaftlichen Veränderungen, die wahrscheinlich doch in einer Beschleunigtheit momentan daherkommen, wie man es vielleicht mit der industriellen Revolution vergleichen kann, wo sich Gesellschaft doch innerhalb relativ kurzer Zeit ziemlich stark verändert. Also man spricht immer von diesem Übergang von der Industriegesellschaft in die Wissensgesellschaft. Und natürlich, das zeigt sich in allen möglichen Dingen. Das zeigt sich in der Infrastruktur, diese modernen Technologien, Verkehrsverbindungen. Ja, die Welt wird quasi ein Dorf, wobei das so nicht stimmt. Und einfach auch, dass sich Arbeitskontexte vollkommen verändern. Was vorher schon angesprochen wurde, dass eben diese klassischen Strukturen, die auch ein Leben lang halten, so nicht mehr stimmen. Dass es eine ganz starke Individualisierung gibt, nämlich dass Menschen inzwischen zwar nach wie vor nicht immer frei wählen können, aber sehr viel mehr wählen können, gehören sie zu einem System dazu oder gehören sie nicht dazu. Man kann wählen, ja, irgendwie gehört man dieser Religionsgemeinschaft an oder nicht? Lebt man in dieser Tradition der Familie weiter oder sucht man ganz einen eigenständigen Weg? Und ja, diese Wahlmöglichkeit hat natürlich auch immer die andere Seite, dass man halt auch die Verantwortung dafür tragen muss. Aber wenn man sich einfach, wenn man die Generationen zurückgeht, was einem da ohne an Werten beigebracht wurde, hat sich auch durchaus verschoben. Also da ist einfach eine ziemliche Veränderung im Gange, die manche Leute auch sehr stark ängstigt, weil eben diese Veränderung auch immer was Neues bringt.
Weil es birgt ja auch die Gefahr der Überforderung in sich.
Auf jeden Fall. Allerdings ist natürlich auch die Herausforderung eine große und Veränderungsprozesse haben immer auch den Vorteil, dass man alte Zöpfe abschneiden kann. Also dass man da, also aus der Identitätsforschung heraus, eigentlich ist Identität immer dann spannend, wenn es eine Krise gibt. Sonst wird über Identität nicht gesprochen, sonst ist sie einfach da. Und diese Krise, die hat ja so einen Moment in sich, wo einfach so viel Neubeginn möglich ist. Natürlich mit dem, dass diese Strukturen nicht bekannt sind, dass man nicht weiß, worauf man sich einlässt.
Was können wir als Gesellschaft in so einer Situation tun? Was raten Sie?
Auf jeden Fall darauf zuzugehen, nicht sich zu verstecken. Weil es ist ein Faktum, dass sich diese Welt ändert. Also da kann man sich wünschen, es wäre so stabil, wie es vielleicht einmal war. Wobei diese Stabilität, wenn man dann genauer hinschaut, war die meistens ohne in der Form gegeben. Ja, auf jeden Fall sich darauf einlassen und mitgestalten. Wenn man nicht selber aktiv wird, kann man so nicht mitgestalten. So hat man zumindest die Möglichkeit, was zu tun, was so das Eigene ist, eigene Ideen umzusetzen.
Die Trainerin, Unternehmerin und Buchautorin Dr. Renate Huber ist heute zu Gast in den Ansichten. Frau Dr. Huber, die Fragestellung in Ihrem 2013 erschienenen Buch lautet: Wie gehe ich mit Vielfalt um? Dieses Buch will eine funktionierende Brücke bauen zwischen dem Alltag und der Wissenschaft. Sie wollen ein kulturelles Know-how vermitteln, damit uns was gelingen könnte?
Es soll ein guter Umgang mit der Vielfalt passieren, und zwar weder mit dem Zugang, wie man es manchmal vermittelt bekommt, so nach dem Motto, wenn Sie nach China fahren, machen Sie das und das und das und dann ist alles gut, halte ich für vollkommenen Blödsinn. So einfach ist die Welt nicht. Aber genauso wenig, wenn man die wissenschaftlichen Ergebnisse in ihren speziellen Strukturen nur kriegt, das ist einfach was, was nicht weit über die Wissenschaft hinaus wirklich die Kreise zieht. Und ich bin wahrscheinlich sehr lange mit diesem Dilemma schwanger gegangen. Wie bringt man das zusammen? Es gibt auf der einen Seite dieses Bedürfnis nach Orientierung. Gerade in einer Welt, die komplizierter und komplexer wird, entsteht natürlich noch mehr dieses Bedürfnis, auch klare Strukturen zu haben. Auf der anderen Seite gibt es die Komplexität. Einfach schon allein durch die Individualisierung, durch die Wahlmöglichkeit, dass Menschen noch in und out optieren können. Es ist nicht mehr so eindeutig zuordnenbar, wie geht man damit um. Und irgendwann beim Sudoku-Spielen habe ich mir gedacht, okay, das ist eine Metapher, wo sich diese beiden anscheinend sich gegenüberstehenden Dinge doch miteinander verknüpfen lassen. Nämlich, Sudoku hat so das Prinzip, dass immer in jeder Einheit, in jedem Feld, in jedem Quadrat, in jeder Linie, in jeder Spalte, alle Zahlen von 1 bis 9 stehen. Also jede Zahl steht einmal drinnen. 1 bis 9 ist irgendwie überschaubar. Das kann man managen. Aber in der Anordnung, also wenn man sich diese klassischen Sudokus anschaut, da gibt es anscheinend 22-stellige Zahlenmöglichkeiten, wie diese einzelnen Bausteine miteinander kombiniert werden können. Und da denkt man, das ist eine schöne Metapher dafür, wie so in der Realität stattfindet.
Das heißt, Sie leiten dazu an, Sie empfehlen, quer zu denken.
Ja, absolut.
Also die Kästchen, die man von der Sudoku kennt, sozusagen so miteinander in Verbindung zu bringen, dass wir zwar die Einheit erhalten, aber gleichzeitig doch auch die verschiedenen Möglichkeiten ausloten.
Genau, die Lösungen kommen ja immer, indem man schaut, bewegt sich da was, und dann gibt es eine Querverbindung in das andere System. Und einfach auch dieses Bild, dass in jeder Einheit immer alles da ist, dass es nur noch nicht sichtbar ist. Nämlich jeder Mensch hat eine Geschlechteridentität, wurscht, ob es jetzt ein eindeutiges Geschlecht ist oder nicht. Jeder Mensch hat eine religiöse Identität, selbst wenn jemand Atheist ist, oder es gibt bei jedem Mensch irgendeine ethnische, nationale Zugehörigkeit, wurscht, ob der staatenlos ist oder ob er Doppelstaatsbürgerschaft hat oder ob er die Staatsbürgerschaft gewechselt hat. Es gibt Identitäten da dazu. Also jeder Mensch hat die, nur sie sind nicht immer sichtbar. Das ist wie beim Sudoku, da sind auch mal ein paar Zahlen sichtbar. Wenn man Menschen begegnet, dann sieht man vielleicht, keine Ahnung, das Geschlecht oder meinetwegen noch eine ethnische Zugehörigkeit oder was auch immer. Und andere Dinge sind ja verborgen. Aber jeder Mensch hat all diese Dinge in sich. Und selber will man ja doch sehr stark als dieses Individuum wahrgenommen werden, in all den verschiedenen Facetten. Ja, müssen wir eben auch akzeptieren, dass dieses Gegenüber genau gleich vielfältig und bunt ist und dass es auch beim Gegenüber all diese Facetten gibt. Aber es macht uns ja auch reicher. Also es bietet auch sehr viel mehr Handlungsoptionen, wenn man weiß, da gibt es noch mehr Möglichkeiten. Vielleicht gibt es jetzt gerade irgendeine Identität, wo es kollidiert. Und wenn man vielleicht schaut, gibt es nicht irgendwas, was mich und mein Gegenüber verbindet? Und da zum Beispiel eine Kommunikationsbrücke zu bauen, hat man einfach sehr viel mehr Handlungsoptionen. Und ich glaube, um das geht es.
Wir kommen zum Schlusskapitel, Frau Dr. Huber. Ich habe eingangs erwähnt, dass Sie Trainerin im Bereich der Identitäts- und Biografieforschung sind. Was lernt man daraus für sich selbst?
Man lernt sich selbst sehr gut kennen. Also wenn man...
Macht man die erste Studie an sich selber und geht dann an die anderen?
Wahrscheinlich würden die allermeisten anders beginnen wollen und effektiv führt nichts an der Selbstreflexion vorbei. Also
hat es im Grunde genommen mit Selbstreflexion zu tun oder ist es doch mehr Wissenschaft?
Ich meine, in meinem Fall ist sicher beides, weil die Wissenschaft da immer eine Rolle gespielt hat. Und gerade mit dieser Erfahrung am European University Institute in Florenz, da ist man selbst Ausländerin, ist mit diesem verrückten Wohnungsmarkt konfrontiert, spricht die Landessprache noch nicht wie ich. Also ich habe zwar die Arbeitssprache am Institut gesprochen, aber eben nicht die Landessprache. Muss sich einen neuen Freundeskreis aufbauen, weil einfach niemand da ist aus dem alten Freundeskreis. Man forscht selbst über Identitäten. Und ist aber auf der anderen Seite auch die willkommene Ausländerin in Florenz. Also im Florentiner Wohnungsmarkt war es besser, wenn man Ausländerin war, weil da ist das Mietrecht anderes. Und wenn man dann als Frau aus Österreich kommt, kriegt man relativ den roten Teppich ausgerollt.
Abschließende Frage. Wie und wo erholt sich die Frau Dr. Huber?
Oh, sehr vielfältig.
Wo finden Sie Erholung?
Sehr vielfältig. Radfahren, Wandern. Lesen, kochen, diskutieren, quatschen, reisen, kommunizieren in allen Formen.
Welches ist Ihnen das Liebste?
Oh. Das sind immer die schwierigen Fragen, wenn man irgendwas rein muss. Ich bin ein Mensch, der sehr an der Vielfalt orientiert ist. Mich nur für eines entscheiden würde mein Leben extrem beschneiden. Also das Kommunizieren ist ein ganz wichtiges Element.
Das Reden.
Ja. Und das aber auch kulinarisch unterfüttert. Ja, und man erfährt über das Essen und über alles rundum auch sehr viel, wie Menschen leben. Also ich merke, dass ich immer ein großes Faible habe, wenn ich irgendwo in einem anderen Land bin, muss ich in einen Laden gehen, wo es Haushaltswaren zu kaufen gibt. Ich finde, das erzählt so viele Geschichten, was es da zu kaufen gibt und was die Leute da bewegt und was sie tun. Und ja, also gehört für mich ganz essentiell mit dazu.
In den Ansichten war heute der Coach und die Trainerin, die Unternehmerin, Frau Dr. Renate Huber zu Gast. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch und wünsche Ihnen privat wie beruflich alles Gute.
Vielen Dank noch einmal für die Einladung. Danke.
Tonmeister Günter Hämmerle und Johannes Schmidli als Gastgeber danken den Zuhörerinnen und Zuhörern für die Aufmerksamkeit und wir wünschen eine gute Zeit.
Die Sendung Ansichten können Sie 7 Tage lang nachhören und als Podcast kostenlos downloaden. Wählen Sie dazu unsere Homepage vorarlberg.orf.at, Stichwort Podcast.